Wie war das, als Jesus damals vor knapp 2000 Jahren zu seinen Volksgenossen sprach? War er da eventuell mit dem gleichen Problem konfrontiert? Als Jesus predigte, wurde er natürlich an dem gemessen, was den Leuten vertraut war. Aber im Gegensatz zu den Rabbinen sprach Jesus mit einer Autorität, die ihnen unbekannt war, die sie so nicht kannten. Jesus kam nicht daher und zitierte eine Reihe von Rabbinen und deren Meinung und Anschauung zu dem Thema, zu dem er sprach. Einige brachten also Vermutungen unter das Volk, und Jesus sah sich genötigt, dieser Gerüchteküche zu begegnen. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, in Matthäus 5 etwas mit mir zu lesen, ab Vers 17. Da spricht Jesus: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Unser Herr hat sehr deutliche Worte hier ausgesprochen. Da gibt es eigentlich nicht viel dran zu rätseln. In Vers 17 spricht er von der gesamten hebräischen Bibel und dann später von dem, was Gott in den fünf Büchern Mose, der Tora oder wie heute oft gesagt wird, im Gesetz geboten hat. Nun hat sich ja in der Christenheit bezüglich der Worte Jesu ein fataler Irrtum eingeschlichen. Und beim Vers 20 müssen wir uns vielleicht fragen, ob wir nicht hinter diesem Wort unseres Herrn Jesus zurückbleiben. Kam Jesus, um die Tora und die Propheten zu erfüllen? Diese Frage ist eindeutig zu bejahen. Aber dann ist Schluss mit der Einigkeit unter den Christen. Viele sind der Ansicht, da Jesus das Gesetz erfüllt hat, sind wir persönlich davon befreit. Eigentlich müsste ja der gesunde Menschenverstand dazu ausreichen, um zu bemerken, dass diese Schlussfolgerung im krassen Gegensatz zu der Aussage Jesu steht. Da machen es sich einige Leute viel zu einfach. Jesus kam nicht, um irgendetwas aufzuheben, im Gegenteil. Jeder, der Abstriche an den Geboten Gottes macht, so sagt er ja hier, und mögen sie noch so gering sein, der gefährdet dadurch seinen Platz im Himmel. Leider fällt in Vers 17 die Übersetzung des griechischen Wortes, das in den meisten Bibelübersetzungen mit erfüllen wiedergegeben ist, sehr einseitig aus. Wer also in einem griechischen Wörterbuch von Walter Bauer, und das ist das Standardwerk für diese Fragen, nachschaut, der stellt fest, dass die Deutung erfüllen erst an vierter Stelle vorkommt. Jesus kam, und das ist wahrscheinlich die bessere und richtigere und zutreffendere Aussage, Jesus kam, um aufzufüllen und zu vervollständigen. Was war da im Umgang mit den Heiligen Schriften passiert? Nach der Rückkehr aus Babylon entstand ja eine Laienbewegung, die von nun an die Weisungen Gottes treu erfüllen wollte. Und diese Bewegung wurde im Laufe der Zeit zur bestimmenden Kraft bezüglich der Lehre und der Lebensgestaltung. Und diese Gruppe, das waren die Pharisäer. Als Jesus auftrat, besaßen sie großes Ansehen im Volk. Und man hat in der Tora, also in den 5 Büchern Mose, nachgeschaut und festgestellt, da gibt es 613 Gebote und Verbote. Und für jedes einzelne Gebot haben sie sozusagen einen Katalog von Regeln aufgestellt, wie dieses jeweilige Gebot zu handhaben sei. Und der Apostel Paulus bezeugt vor dem König Agrippa, nach der allerstrengsten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer. Nachzulesen Apostelgeschichte 26,5. Also dieser Weg, den die Pharisäer eingeschlagen hatten, der war gefährlich. Ihr Regelwerk überforderte ja den kleinen Mann. Es war für ihn wie ein undurchdringlicher Dschungel oder Dickicht an Vorschriften. Und die darin geübt waren, die haben allerhand Wege gefunden, sich die Last auch ein bisschen zu erleichtern. Außerdem konnte man dabei vielleicht auch die eigentliche Absicht Gottes verfehlen und sie manchmal sogar ins genaue Gegenteil verkehren. Und Jesus hat das an einem Gebot demonstriert, wo das passierte. Du sollst Vater und Mutter ehren. Nun konnte man zur damaligen Zeit auch sein gesamtes Vermögen, wenn man stirbt, dem Tempel vermachen. Aber was kam bei dieser Methode heraus? Wenn man also diese Entscheidung getroffen hatte, wurde man davon entbunden, seine Eltern im Alter zu versorgen. Denn das hätte ja bedeutet, dass dieses Erbe, das man dem Tempel vermacht, vielleicht kleiner wird durch die Versorgung. Also hat man die Absicht Gottes, du sollst Vater und Mutter ehren, was auch gleichzeitig Altersversorgung war, ins Gegenteil verkehrt. Es war also nie die Absicht Gottes, dass der Mensch aus der Tora eine Form von Gesetzlichkeit macht und sie dadurch entstellt. Die Bruderschaft von Qumran, das war da in der Nähe des Toten Meeres, so eine Art Gruppe von Leuten, die da in einer klosterartigen Anlage lebten, die bezeichnete die Pharisäer als Sucher nach seichten Dingen, weil sie das Gesetz aus deren Sicht antasteten, um das Gesetz den Gegebenheiten des Lebens anzupassen. Jesus sah also seine Aufgabe darin, das Verständnis des Wortes Gottes aufzufüllen und zu vervollständigen. Und das bedeutete, die damaligen Gesetzeslehrer blieben hinter dieser Absicht Gottes zurück. Und wenn wir uns den Vers 20 hier anschauen, dann ist das ja ein Paukenschlag. Jesus erschütterte damit die landläufige Vorstellung der Menschen. Die schauten nämlich auf die Pharisäer und schauten sozusagen zu ihnen auf. Jeder glaubte, so wie die sind, muss ich werden. Wenn ich also ihren Stand erreicht habe, dann bin ich richtig, dann komme ich auch ins Reich Gottes. Und jetzt kommt Jesus daher und sagt den Leuten, wenn ihr euch in Bezug auf die Frömmigkeit an den Pharisäern orientiert, dann kommt ihr nicht in den Himmel. Wir wollen das mal auf unsere Zeit übertragen. Stellt euch vor, jemand trete hier ans Sprechpult und sagte euch, wenn ihr so lebt, wie eure Prediger euch das empfehlen und verkündigen, dann geht ihr verloren. Genau das hat Jesus gesagt. Vielleicht würde mancher Beifall klatschen, endlich mal einer, der aufsteht und Klartext redet. Aber ich denke, die meisten von uns wären verunsichert und fragten sich, ja, was soll man dann überhaupt glauben? Jesus wollte, dass die Menschen damals aufhorchten. Und dann muss man schon mal zu drastischen Vergleichen greifen, um etwas zu schütteln und zu erschüttern. Aber das sollte eben nur geschehen, wenn es wirklich um alles oder nichts geht. Ja, was haben denn die Leute damals unter Gerechtigkeit verstanden? Da gibt es ja ein klassisches Bibelwort im Hesekielbuch Kapitel 18. Ja, jemand ist gerecht, wenn er Recht und Gerechtigkeit übt, indem er nach dem Gesetz Gottes lebt und die Gebote hält und danach tut. Das ist die Definition dort über Gerechtigkeit. Nun kann man als Mensch das Tun in den Vordergrund rücken und die innere Einstellung, die dahinter stehen sollte, vernachlässigen. Dann geht es letztlich vorrangig nur um eine Art mechanischer Erfüllung von Regeln. Und wenn so eine Entwicklung da ist, dann ist das problematisch. Und der Apostel Paulus, der spricht in Philipper 3, Vers 6 darüber. Er sagt also gegenüber den Leuten, die sich auf Leistungen vor Gott berufen, was die von der Gesetzlichkeit geforderte Gerechtigkeit angeht, bin ich untadelig gewesen. Leider steht da in der Luther und in anderen Übersetzungen etwas, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft. David H. Stern hat ein jüdisches Neues Testament verfasst, und er übersetzt das so, was die von der Gesetzlichkeit geforderte Gerechtigkeit angeht, bin ich untadelig gewesen. Er unterscheidet also an dieser Stelle zwischen der Gerechtigkeit, die Gott wirklich fordert, und derjenigen, die von einer falsch verstandenen Gesetzlichkeit her praktiziert wurde. Jesus hatte also hinter die Kulissen geschaut, während die meisten Leute von dieser pharisäischen Frömmigkeit geblendet wurden. Es war sozusagen ein menschliches Machwerk zum Vorzeigen, das mehr oder minder auf die Anerkennung und den Beifall der Menschen ausgerichtet war. Aber menschliche Vorbilder können Irrlichter sein. Wie ist das, wenn wir uns heutzutage mit Menschen vergleichen? Wir können uns an denen orientieren, die wir so einschätzen, dass wir entweder über uns stehen oder vielleicht auch unter uns. Und wir kennen ja ein klassisches Gebet, das Jesus erwähnt. Da ist ein Pharisäer, der im Tempel steht und zu Gott betet und sich in diesem Gebet mit dem Zöllner vergleicht. Und da hat er natürlich bestens abgeschnitten. Aber das hat ihn eben nicht vor Gott gerechtfertigt, im Gegenteil. Der Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause, denn er hat Gott seine Sünde bekannt und ihn um Vergebung gebeten. Gelegentlich vergleichen wir uns ja schon mal mit unseren Glaubensgeschwistern. Die kennen wir oft recht gut und das beruhigt auch manchmal, denn wenn die in den Himmel kommen, dann auch ich. Ja, aber wenn die damaligen Vorbilder der Frömmigkeit nichts taugten, dann dürfen wir also nicht in den Fehler heutzutage verfallen, dass wir uns einerseits über sie erheben und erhaben fühlen oder andererseits sozusagen ihre Frömmigkeit übertreffen wollen. Wenn wir das mit menschlichen Mitteln versuchen, sind wir auf dem Holzweg. Jesus sagte ja seinen Zuhörern, ihr braucht eine bessere Gerechtigkeit als die, die euch von den Schriftgelehrten und Pharisäern angeboten wird. Die reicht nicht aus. Ja, was fordert Jesus nun? Fordert er hier mehr Leistung? Oder fordert er eine Qualität, die weit über das damalige Maß hinausging? Wenn wir Matthäus 11, Vers 30 aufschlagen, da sagt unser Herr, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Unser Herr wollte bildlich gesprochen den Leuten nicht noch mehr auf die Schultern laden. Was er anbot, das hatte eine ganz andere, eine neue Qualität. Wie machte das Jesus seinen Jüngern und den Menschen damals verständlich? Er hat sozusagen ihnen einen Spiegel des Wortes Gottes vor die Augen gehalten. Und in diesem Spiegel sollten sie den Mangel ihrer Gerechtigkeit entdecken. Und Jesus hat dafür in der Bergpredigt zuerst ein Gebot ausgewählt, von dem die meisten Leute überzeugt waren, haben wir noch nie übertreten. Du sollst nicht töten. An diesem und an den folgenden Geboten demonstriert Jesus, was es heißt, die Tora aufzufüllen, beziehungsweise den Sinn zu vervollständigen. Ich möchte mit euch die Verse 21 und 22 lesen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Wer also damals getötet oder gemordet hatte, wurde ja vor Gericht gestellt. Das ist bis heute genauso geblieben. Aber unser Herr sagt seinen Zuhörern, da gehörst du hin, wenn du Zorn gegen deinen Bruder oder gegen deine Schwester hegst. Nun, in einer Hausgemeinschaft gibt es ja manche Anlässe, die uns vielleicht wütend machen. Und mancher Zorn verraucht schnell, aber es gibt auch Vorfälle oder Verhaltensweisen eines anderen, die können uns dauerhaft aufregen und in Wallung bringen. Jesus spricht hier nicht von dem, was ungewollt uns überfällt, sondern von dem, was wir sozusagen auf dem Feuer stehen und brodeln lassen. Wenn du dieses Süppchen kochst, so sagt Jesus, dann gehörst du nach Gottes Urteil vors Gericht. Das alles spielt sich ja zunächst nur in unserem Inneren ab, auf der Ebene der Gefühle und der Gedanken. Aber gerade bei dem, was uns ärgert oder wütend macht, merken wir auch, wie schnell Worte über unsere Lippen kommen, mit denen wir andere abwerten, Das sind meistens tierische Bezeichnungen, die wir für sie finden, oder Ausdrücke, wo wir dem anderen die Intelligenz absprechen. Und Jesus erwähnt hier auch Ausdrücke, du Tor oder du Narr. Ja, sprichst du dies über einen anderen aus, dann gehörst du im Grunde genommen vor das höchste menschliche Gericht. Und diese Instanz damals, der Hohe Rat, der verhängte bei einem Schuldspruch nur das Todesurteil. Wenn du aber den anderen als hoffnungslosen Fall abstempelst, indem du ihm das Vermögen zu richtigem Denken und Handeln absprichst und ihm deshalb jegliches Vertrauen versagst, dann gehörst du in die Gehenna, das göttliche Gericht, den Feuersee. Ja, bei all dem, was Jesus hier benennt, ist überhaupt kein Tropfen Blut geflossen. Mit unseren Worten können wir gegenüber einem Menschen so vernichtend handeln, als hätten wir gemordet. Jesus setzt also hier bei der Vorstufe zur Tötung oder zum Mord an und nicht erst bei der vollendeten Tat. Und diese Vorstufe, die vollzieht sich ja in unseren Gedanken und Werturteilen. Wenn wir also unserem Nächsten absprechen, dass er wie wir zu einem Bild Gottes bestimmt und geschaffen ist, dann nehmen wir ihm die Würde weg, die ihm vom Gott zugedacht ist. Jesus schiebt ein weiteres Gebot nach, du sollst nicht Ehe brechen. In einem Lied der Freiheitsbewegung hier in Deutschland heißt es, die Gedanken sind frei. Als Kinder mussten wir das früher sogar in der Schule lernen. Mancher Christ denkt, was sich da in meinem Inneren abspielt, das geht niemanden etwas an. Aber Jesus sagt, da irrst du dich gewaltig. Ein Mann, der eine Frau auch nur mit begehrlicher Absicht ansieht, hat bereits in seinem Herzen mit ihr Ehebruch begangen. Unser Herr zeigt also seiner Zuhörerschaft damals, Gott hat ein höheres Maß als das der Schriftgelehrten. Sie haben sich nur mit der Tat beschäftigt. Jesus lenkte den Blick auf unsere Gedanken und auf unsere Motive. Gott beurteilt uns also nicht nach dem, was wir vorzeigen oder anderen vorspielen, sondern nach dem, was sich da in unserem Inneren abspielt. Und jetzt möchte ich uns fragen, was bleibt da letztlich übrig von irgendeiner menschlichen Gerechtigkeit? Wir müssen sagen, nichts. Gott offenbart durch seinen Maßstab unser völliges Versagen. Und Jesus fordert am Ende seiner Bergpredigt auf, dass wir Menschen sein mögen, die zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten. So wie die Erlösung ein Geschenk Gottes ist, so ist es auch die von Jesus geforderte Gerechtigkeit im Leben eines Christen. Aber es fällt uns Menschen schwer, Gottes Urteil über uns zu akzeptieren. Denn dieses Urteil vernichtet allen unseren Stolz, den wir haben könnten. Alle eigenen Versuche, mit menschlichen Mitteln bei Gott Anerkennung zu finden, sind letztlich zum Scheitern verurteilt. Der Apostel Paulus hat das ja an seinen Volksgenossen erlebt, wie sie versucht haben, ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzurichten, und dieses dieser Versuch ging einher mit der Weigerung, sich auf Gottes Gerechtigkeit einzulassen und sie anzunehmen. Vor den Ohren des Petrus hat der Apostel Paulus Folgendes ausgesprochen, in Galater 2, Vers 16 zu lesen. Ich habe hier das jüdische Neue Testament von David H. Stern. Wir haben erkannt, dass ein Mensch nicht aufgrund der peinlich genauen Befolgung der Gebote der Tora für gerecht erklärt wird, sondern durch die vertrauende Treue des Messias Jesus. Deshalb haben auch wir unser Vertrauen auf den Messias gesetzt und haben zum Glauben an ihn gefunden, damit wir aufgrund der vertrauenden Treue des Messias für gerecht erklärt würden und nicht aufgrund unserer peinlich genauen Befolgung der Gebote der Tora. Wir werden also durch die Verdienste unseres Herrn Jesus Christus vor Gott gerecht erklärt und eben nicht durch eigene Anstrengungen. Theoretisch ist das klar. Aber ziehen wir immer die richtige Konsequenz daraus? Jesus zeigt uns in der Bergpredigt, welche Gerechtigkeit Gott fordert. Dafür muss er unseren Blick öffnen und weiten, denn das haben wir von Natur aus nicht drauf. Aber jetzt entsteht natürlich die Frage, wie können wir die von Gott geforderte Gerechtigkeit überhaupt leben? Den Schlüssel finden wir in Römer 8, Vers 4. Da sagt uns Paulus, und ich übersetze das mal mit eigenen Worten, es ist nur möglich, wenn wir unser Leben so führen, wie der Heilige Geist es will. Er ist die richtige und passende Gabe Gottes, damit wir vor Gott so leben können, wie es ihm gefällt. Gerechtigkeit war für Adventisten immer ein Thema. Aber haben wir vielleicht in der Vergangenheit zu sehr auf das Tun des Menschen geblickt und zu wenig auf das, was der Heilige Geist in unserem Leben bewegen möchte? Wer sich kritisch beobachtet, wird wahrscheinlich viele Fehler und Mängel an sich entdecken. Wie gehen wir mit dieser Unvollkommenheit um? Allzu oft meinen wir ja, es sei unsere Aufgabe, diese Fehler irgendwie zu beseitigen. Wir nehmen uns das vor, wir bitten, dass Gott uns dabei helfen soll und am Ende des Tages stellen wir vielleicht fest, wir haben wieder versagt. Auf diese Weise werden wir letztlich nur mit uns selbst beschäftigt sein und wahrscheinlich auch bleiben. Siege sind selten. Und auch nur vorläufig, irgendwann landen wir wieder in alten Verhaltensweisen. Bei dieser Vorgehensweise rückt Gerechtigkeit in immer weitere Ferne. Und andererseits soll es ja sogar Leute geben, die sich hinstellen und behaupten, dass sie seit 2 Wochen nicht mehr gesündigt haben. Und als Jugendliche nachgefragt haben, hat die Person geantwortet, Tatsünden. Ja, ich frage mich, haben Menschen, die auf diesem Trip sind, wirklich die Gerechtigkeit Jesu vor Augen oder haben sie nur eine menschliche Vorstellung davon vor Augen, wie diese Gerechtigkeit auszusehen hat? Wer also an einem sündlosen Leben bastelt, der hat die falsche Blickrichtung. Wir können auf unsere Sünden starren wie das Kaninchen auf die Schlange. Aber Gottes Weg besteht darin, dass wir aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Die Gerechtigkeit Gottes ist ganz und gar geschenkt. Das gilt für das, was uns durch Jesu Kreuzes Tod zugute kommt, aber ebenso auch für das, was wir durch unser Leben im Heiligen Geist vor Gott vorweisen dürfen. Das Leben als Kind Gottes hat also nichts mit Leistung zu tun. Ich nehme dieses Leben aus der Hand Gottes und der Heilige Geist will mich dazu befähigen, es so zu leben. Wir leben natürlich in einer Gesellschaft, die auf Leistung getrimmt ist, dass die Versuchung darin besteht, diese Idee auch irgendwie ins Christenleben einzuführen. Und der Feind bietet uns viele Wege an, die sehr fromm, vielleicht sogar gottgewollt aussehen. Aber von Natur aus verfehlen wir die Absichten und Ziele Gottes. Und deshalb ist es nötig, auch unseren gut gemeinten und frommen Absichten manchmal zu misstrauen. Bei unserem Versuch, die Gerechtigkeit Gottes zu leben, stehen wir als Menschen in der Gefahr, daraus ein menschliches Machwerk zu machen. Das blieb damals den Pharisäern verborgen und das Gleiche kann uns heutzutage auch passieren. Jesus stellt uns deshalb eine Gerechtigkeit vor Augen, die wir aus eigenem Vermögen niemals erreichen können. Ja, wir können uns jetzt sehr unterschiedlich verhalten. Da gibt es ja die Fabel von dem Fisch, dem die Trauben zu sauer waren. Aber warum waren sie zu sauer? Weil sie zu hoch hingen und er nicht dran kam. So kann man die Bergpredigt auch einstufen. Ja? Wir hatten ja mal einen Kanzler, der hat gesagt, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Das war Helmut Schmidt. Ja. Jesus hatte also von seinen Zuhörern damals keine übermenschliche Leistung gefordert, sondern er wollte mit seiner Rede bewirken, dass sie wirklich danach fragten, wie können wir das Maß Gottes erfüllen? Gott überwindet das Unmögliche dadurch, dass er uns den Heiligen Geist schenkt und der befähigt uns zu einem gottgewollten Leben. Gläubige stecken manchmal irgendwie gedanklich in Zwangsjacken. Unser Herr möchte uns davon befreien, aber manchmal erscheint manchem Christen dieser Weg zu billig und jeder, der uns vielleicht eine andere Sicht vermitteln will, den verdächtigen wir, dass er das Christentum zu billig mache. Unser Problem als Menschen besteht darin, wir leisten lieber etwas, als dass wir vor Gott kapitulieren und die einzig mögliche Konsequenz aus unserer Misere ziehen, nämlich, dass wir tagtäglich die Entscheidung treffen, und uns an Jesus wenden und ihn bitten, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Nimm du es in deine Hand, denn ich glaube, da ist es in den besten Händen. Wirke du durch den Heiligen Geist in mir. Hilf mir, dass ich bei dieser getroffenen Entscheidung bleibe und dass ich sie nicht durch Spielchen mit der Sünde zunichte mache. Ich glaube, dass du die Macht hast, mein Leben zu erneuern und nach deinem Willen zu gestalten. Richte mein ganzes Trachten auf dein Reich und seine Gerechtigkeit. Wirke du an mir, in mir und durch mich. Ich wünsche es. Wir nennen Jesus unseren Herrn. Das will er wirklich bei uns sein. Und wenn er das alle Zeit bei uns sein darf, beständig, dann wird das unser Leben verändern. Nicht wir bringen die Gerechtigkeit hervor, sondern er in uns. Er macht uns zu Kindern Gottes und er bewirkt durch den Heiligen Geist, dass wir auch als rechte Kinder Gottes leben. Die bessere Gerechtigkeit ist Geschenk Gottes. Ich wünsche uns, dass wir nach dieser Gerechtigkeit trachten und der Herr uns auf diesem Weg dazu tagtäglich hilft. Amen.